Ich freue mich jetzt begrüßen zu dürfen Heiner Heiland, der wissenschaftlicher Mitarbeiter ist beim Institut für Soziologie an der TU Darmstadt und der gerade eben promoviert. Zuvor hat er, war er auch Promotionsstipendiat der Hans-Böckler-Stiftung und hat Sozialwissenschaften und Politik in Berlin und Bamberg studiert. Und in seinem Dissertationsprojekt geht es um das Interessenshandeln in Plattformökonomien. Und zwar einerseits geht es da um die Strategien der Plattformbetreibenden, eben um Autonomie gegenüber externen Einflussfaktoren zu gewinnen. Und andererseits aber auch um die Interessen der Plattformarbeitenden und ihre widerständigen Praktiken. Der Titel lautet »Die soziale Konstruktion von Algorithmen«. Und zwar vor dem Hintergrund der sozialen Konstruktion von Algorithmen ist es immer sehr bemerkenswert, wie Algorithmen dennoch als objektiv wahrgenommen werden und als objektiv agierende Dinge interpretiert werden, obwohl sie doch ihre Wirkung dann auch erst im Rahmen menschlicher Praktiken entfalten. Vor diesem Hintergrund geht es um die digitalen und automatisierte Koordination und Kontrolle von Arbeitsprozessen, und zwar wie dieses dann auch die Handlungsspielräume von Arbeitnehmerinnen einschränkt. Und mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Heiner Heiland, viel Spaß.
Jetzt ist es an, wunderbar. Okay, alles klar, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einleitung. Das ist genau, womit ich mich auseinandersetze. Der Hintergrund ist quasi Arbeitssoziologie. Und es passt, das war nicht abgesprochen, das passt aber ganz gut zu dem, was Philipp vorher gemacht hat. Und das hat er ja quasi auch schon so vorangekündigt, ohne dass wir uns, wie gesagt, abgesprochen haben. Aber weil ich tatsächlich ein bisschen näher genau diesen Bereich, den er schon angesprochen hat, zu algorithmischem Management und eben insbesondere in diesem Bereich der Plattformarbeit bisher untersucht habe und dazu einen kleinen Teilaspekt vorstelle, weil ich setze mal vieles als schon weitestgehend bekannt vor oder so. Ich werde da noch mal kurz drauf eingehen. So. Das heißt, der Hintergrund ist ein arbeitssoziologischer, deswegen vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen was Einführendes, so mit was setzt sich die Arbeitssoziologie auseinander? Das ist ein ganz breites Feld. Aber ein zentrales Thema ist zum Beispiel das Transformationsproblem. Mit dem Transformationsproblem bezeichnet man hier, wie beschrieben, die Differenz zwischen Arbeitsvermögen und Arbeitsleistung. Das ist jetzt hier ein bisschen komplexer ausgedrückt, aber letztendlich meint es eigentlich genau das, wenn ich Arbeitgeber bin, dass ich mir quasi auf dem Arbeitsmarkt oder sowas mir Arbeitskraft kaufe, in Anführungszeichen. Das heißt, ich hole mir quasi jemanden, stelle die Person ein und mache dann einen Arbeitsvertrag und dem halte ich dann irgendwie fest, dass die Person muss dann irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten oder sonst was. Dann habe ich quasi, ich habe aber das Arbeitsvermögen damit der Person eingekauft, aber nicht notwendigerweise die Arbeitsleistung, weil es ist ja nicht damit dadurch festgeschrieben, dass die Person auch wirklich arbeitet. So. Und das ist tatsächlich ein Thema, dass sich die Arbeitssoziologie und nicht nur die Arbeitssoziologie, auch das Management eben seit langem schon stellt. So. Wie kriege ich dazu, dass die Leute nicht nur wirklich vor Ort sind und so Dienst nach Vorschrift machen, sondern dass sie tatsächlich auch arbeiten? Und quasi diese Transformation von der Möglichkeit zu arbeiten auch in tatsächliche Leistung. Das ist einerseits ein ganz klassisch, Marx hat das sehr früh schon thematisiert, das ist aber nicht ein klassisches marxistisches Thema nur, das finden Sie genauso in der Systemtheorie von Luhmann, das finden Sie genauso in der Transaktionskostentheorie, also eher betriebswirtschaftlich oder sowas, das ist ein recht allgemeines Thema, will ich damit sagen. Und Sie finden das auch schon relativ früh, 1914 von Taylor, der Namensgeber und Erfinder, Schlagwortgeber des Taylorismus, der da schon schreibt in seinem Werk, so haben die allermeisten Maschinenfabriken zu wenig Aufsichtsorgane, um wirtschaftlich zu arbeiten. Das ist genau diese Frage, okay, wie kriege ich dann, die er sich ja auch stellt, wie kriege ich es hin, dass die Leute wirklich arbeiten, dass sie auch eben so viel arbeiten wie möglich, so, und dass sie nicht irgendwie bremsen oder sonstige Sachen machen, irgendwie Widerstand leisten. Und die klassische Lösung, eine der zentralen Ansätze ist zum Beispiel hier, dass verschiedene Kontrollmöglichkeiten oder Kontrollformen von Arbeitsprozessen gibt. Eine sehr bekannte in diesem soziologischen Kontext ist von Richard Edwards, der das dann unterscheidet, das gibt zum Beispiel eine ganz klassische, eine direkte Form der Kontrolle. Also da steht irgendwie der Vorarbeiter, der Aufpasser direkt irgendwie am Band dahinter und achtet, dass man auch wirklich arbeitet. Es würde genauso, gibt es aber auch sowas wie eine bürokratische Kontrolle. Das heißt, ich definiere sehr detailliert, was wann wie zu tun ist oder sowas, dann merke ich sehr genau, wenn jemand davon abweicht oder auch nicht. Und dann eben jüngeren Datums sind dann eher so Formen wie technologische Kontrolle. zum Beispiel ein Fließband oder sowas, ist genauso eine Form der technologischen Kontrolle. Oft greifen diese verschiedenen Formen natürlich auch ineinander. Und was ich mir jetzt genau angucken will, ist algorithmisches Management, was ja auch irgendwie derzeit ein großes Thema ist, quasi als die jüngste Form von einer technologischen Kontrolle. Und wie Shoshana Zuboff, die ja auch schon mal angesprochen wurde heute, das beschreibt als die Kombination von totaler Überwachung und Fernsteuerung. Und will es vor allem angucken in dem Bereich dieser Plattform vermitteln Kurierarbeit. Das ist das, was die meisten kennen. Das ist Foodora und Deliveroo, die in der Form nicht mehr ganz so existieren in Deutschland. Lieferando, neuerdings auch Gorillas und sowas, da ist es ein bisschen anders. Warum in dem Bereich? Weil, und das tauchte, wir haben uns nicht abgesprochen, aber bei Philipp ja vorher auch schon an, auch das ein bisschen sowas wie die Avantgarde ist. Die Avantgarde eines digitalen Kapitalismus, insbesondere auch die Avantgarde, was algorithmisches Management angeht. Warum? Weil wir haben in dem Bereich, bei diesen ganzen Plattformen, das ist jetzt auch nicht nur diese Plattform für Mittelkurierarbeit, vielleicht Plattformarbeit allgemein, also Arbeit, die durch Plattformen vermittelt wird, haben wir ja eine recht junge Branche, die teilweise auch nur dadurch entstanden ist, dass diese technischen Möglichkeiten neuen gibt. Die technischen Möglichkeiten sind gar nicht so neu, aber dass sie vor allen Dingen jetzt allgemein Verbreitung finden, dass jetzt jeder zum Beispiel ein Handy mit GPS und sonst was hat. Und dadurch gibt es eben auch erst ganz viel auf die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel Arbeitsprozesse so günstig und so automatisiert und en Detail kontrolliert und steuerbar organisiere und schaffe. Beispiel, ich habe als Student auch mal für einen normalen Fahrradkurier-Service gearbeitet. Da ist bis heute in den Regeln ist es noch so, da gibt es einen Dispatcher, und eine Dispatcherin sitzt im Büro, meistens läuft es per Funk und organisiert die Fahrten, wer wohin fährt. So, wenn ich das jetzt so kleinteilig, wenn es da irgendwie um einzelne Mahlzeiten gibt, die ich von A nach B fahre oder sonst was auch machen würde mit einer Person, dann bräuchte ich ja ein ganzes Callcenter oder sowas, die das alles organisieren würden. Nee, das läuft jetzt alles mit Algorithmen. Dadurch eben auch viel kleinteiliger, organisierbar, kontrollierbar etc. Das ist auch schon weitestgehend relativ viel untersucht, das ist weitestgehend auch viel bekannt. Und was wir auch mittlerweile sehen, dass sich die Annahme ja eigentlich, dass algorithmisches Management vor allem gut funktioniert bei sowas wie Einfacharbeit, also so, wo die Arbeitsprozesse nicht so sonderlich komplex sind. Und was wir in den letzten Jahren zunehmend mehr beobachten, ist, dass algorithmisches Management auch mehr eingesetzt wird in Bereichen von hochqualifizierter Arbeit. In unterschiedlicher Form, vielleicht nicht so detailliert, wie wir das in Einfacharbeit kennen oder sowas, aber zum Beispiel auch im Consulting, wo so Sachen stattfinden oder sowas. Und dann eine detaillierte Performance-Kontrolle stattfindet. Was damit passiert, ist meistens eigentlich auch in der Regel bekannt. Algorithmisches Management gibt einerseits zum Beispiel Handlungsstrukturen vor. Also klar, ich habe jetzt irgendwie so eine digitale Struktur, ich habe irgendeine App oder sowas, die sagt mir, wann ich was zu tun habe. Wenn man da zum Beispiel arbeitet in dieser App, dann kann ich zum Beispiel, ich muss erst diesen Schritt bestätigen, irgendeine Information eingeben, bevor ich dann weiterklicken kann und zur nächsten Information komme oder den nächsten Arbeitsschritt bekomme. So. Ich kann das nicht überspringen, das geht nicht. So. Außerdem, Informationsasymmetrien sind auch zentral, also ein Aspekt, der vielleicht gar nicht zwingend algorithmisch ist, aber der damit auch erzeugt wird. Im Fall von diesen Essenskurieren ist es zum Beispiel so, lange Zeit auch so gewesen, bei Jüngern ist es ein bisschen anders, aber das so, ich kriege zum Beispiel eine Order rein, eine Bestellung und je nachdem, ob ich selbstständig bin oder nicht, kann ich den annehmen oder ich muss sie auch annehmen. Aber erstmal steht da gar nicht, wohin ich es liefern muss. Da steht nur, wo ich es abholen muss. So. Und das ist natürlich gerade, wenn ich selbstständig bin, ist es durchaus eine relevante und eine wichtige Information. Wo muss ich denn überhaupt damit hin? Das ist eine wichtige Information, um für mich zu wissen, lohnt es für mich, diesen Auftrag überhaupt zu übernehmen? Und so haben wir lauter solche Sachen, so auch so Informationsasymmetrien, die da eingebaut sind. Außerdem natürlich Performance, die aufgezeichnet wird. Also wir haben eine detaillierte Aufzeichnung der Arbeitsleistung. Und außerdem, hinzu kommt dann noch so eine Fragmentierung der Beschäftigten. Und das ist auf zweier Art. Einerseits werden zum Beispiel, hat Philipp vorher auch schon ein bisschen angesprochen, werden die Beschäftigten auch durchaus in Konkurrenz zueinander gesetzt. Also es gibt dann irgendwie so Rating-Systeme intern und so, werden teilweise auf diesen Plattformen wie so interne Märkte geschaffen, wo ich mir quasi sowas wie einen Score im Rahmen dieser Plattform erarbeite und der erlaubt mir dann schneller, früher oder auf bessere Aufträge oder sowas Zugriff zu haben oder auf Schichten oder sowas. Und hinzu kommt, dass also es ist natürlich nicht mehr so, Kooperation unter den Beschäftigten ist gar nicht mehr notwendig. So, weil es ist quasi, wir haben den Übergang, das ist auch aus anderen Bereichen oft schon bekannt, von so klassischen Face-to-Face-Interaktionen. Ich rede tatsächlich mit meinem Gegenüber zu Face-to-Interface. So. In diesem Bereich ist es gezielt auch von den Managern auch so gesagt, es ist nicht vorgesehen, dass die Beschäftigten miteinander reden. So. Das macht natürlich ein Problem, wenn sie sich darüber austauschen wollen, wie sind denn die Arbeitsbedingungen oder wenn sie irgendwelche Formen von Solidarisierung haben wollen oder Arbeitskämpfen oder sonst was. Das ist eine Riesenherausforderung. So. Das, wie gesagt, das sind jetzt so die zentralen Punkte vor allem. Das ist weitestgehend bekannt. Jetzt würde ich aber dazu sagen, dass da werden ein paar Sachen ein bisschen ausgeblendet, wenn man diesen Diskurs so verfolgt. Einerseits ist das so ein bisschen so eine objektivistische Perspektive. Also ein bisschen so von oben und so wird das dann irgendwie ablaufen und so. Ein bisschen also, als wären die Menschen auch Maschinen und so. Das ist natürlich nicht der Fall. So. Gerade wenn wir uns Arbeitsprozesse angucken, gerade wenn wir uns die Beschäftigten angucken, ist da auch immer eine Menge von Subjektivität, von Eigensinn mit drin und damit auch immer eine Menge von Widerstand. Und es ist auch eine alte Erkenntnis der Arbeitssoziologie, für die muss man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Arbeitssoziologie studiert haben, aber dass es ist kein Arbeitsprozess oder keine soziale Interaktion ist vollkommen kontrollierbar. So. Und wenn ich sage, dass irgendwie Arbeitsprozesse hier umfassend kontrolliert werden, dann kann ich dem entgegenhalten, ja okay, dann hat man vielleicht einfach nicht genau geguckt oder nicht tief genug geguckt, und um dann vielleicht doch irgendwelche Widerstände zu finden. Das heißt, ich habe auch da, auch bei solchen vermeintlich umfassend kontrollierten Arbeitsprozessen, habe ich auch immer so einen gewissen Eigensinn mit drin. So. Und jetzt will ich dem aber nicht absprechen, dass ich durchaus hier eine Verschiebung habe. Also diese Asymmetrie, die ich sowieso da drin habe in Arbeitsprozessen. Kapital hier, Arbeit da, um es mal so auszudrücken, die in Konflikt zueinander stehen und das Kapital immer quasi meistens am längeren Hebel sitzt, die wird durch Algorithmusmanagement natürlich noch verstärkt. Aber es ist nicht so, als wären keine Handlungsmöglichkeiten auf Seiten der Arbeiten. Wir sehen durchaus Widerstände, wir sehen auch kollektive Widerstände, wir sehen auch viele individuelle Widerstände, auch gegen Algorithmusmanagement. So. Das ist die eine Perspektive, auf die will ich heute aber gar nicht vollkommen hinaus. Dazu habe ich irgendwie schon viel gemacht, da können wir gerne auch noch später drüber reden. Ich finde, es gibt aber noch eine andere Perspektive, die meistens noch weniger Betrachtung findet. Und da geht es vor allem um die Perspektive, wie die Beschäftigten quasi die Algorithmen wahrnehmen. So. Und da würde ich sagen, es gibt schon da weitestgehend sowas wie eine Fetischisierung von Algorithmen. Und Fetischisierung ein bisschen so im klassischen sozialtheoretischen Sinn, auch vielleicht Marxischen Sinn verstanden. Das heißt, dass in der Regel halt oft die Algorithmen selbst und nicht die sozialen Beziehungen hinter diesen analysiert werden. Und da eben, okay, was sind bei Algorithmen jetzt soziale Beziehungen dahinter? Das ist genau der Punkt, den ich hier quasi machen würde oder machen will, dass Algorithmen eben oft eben als quasi so objektive Dinge behandelt werden, die quasi dann gewissermaßen verdinglicht werden und dann vernachlässigt wird, dass auch Algorithmen bis zu einem gewissen Teil sozial konstruiert sind. Vor allem eben auf der Seite derjenigen, die sie letztendlich anwenden müssen, die mit ihnen arbeiten müssen. Das heißt, was ich quasi hier ein bisschen in den Fokus stellen will, ist eben diese subjektive Seite der Beschäftigten in dem Fall im Umgang mit Algorithmen, und wie Habermas es mal schon vor einiger Zeit mit Bezug auf Technik benannt hat, der banausische Umgang mit unverstandenen Apparaten. So. Und dass er eben insbesondere bei Algorithmen relevant ist, weil bei anderen Technologien kann ich ja immer teilweise zumindest kann ich reingucken. So. Also ich zum Beispiel bei einem Auto kann ich ja die Motorhaube aufmachen und sehe ich, wie der Motor funktioniert. Das heißt nicht, dass ich es verstehe oder sowas, aber ich kann es. Ich könnte es potenziell. Das geht ja auch zunehmend schwieriger bei Autos. Bei Algorithmen geht es aber per se gar nicht. So. Trotz alledem ist es aber so, dass Menschen sich allgemein über die Sachen, mit denen sie arbeiten, sowas bisschen wie mentale Modelle, so irgendwie Konstrukte erwerfen, wie sowas funktionieren könnte oder sowas. Sowas brauche ich auch. So, ich komme da später nochmal drauf zurück. Und das machen auch diese Rider, so nennen sich die Arbeiter oder werden sie auch genannt, dass sie quasi gewissermaßen Theorien darüber entwickeln, wie funktioniert denn der Algorithmus. Um letztendlich, weil diese Theorien, wie funktioniert der Algorithmus, der bestimmt quasi meinen Arbeitsalltag, dann auch anwenden zu können, zu sagen, okay, ich interagiere ja mit dem Algorithmus, dass ich quasi auch darauf reagieren kann. Und letztendlich, auf was basieren denn diese Theorien? Also es gibt durchaus unterschiedliche Theorien. Das will ich jetzt gleich im Folgenden zeigen. Vorher aber noch kurz ein paar Worte zur Konstruktion beziehungsweise teilweise auch schon zur sozialen Konstruktion von Algorithmen. Allgemein relativ nachvollziehbar ist ja, dass quasi Algorithmen auf verschiedenen Ebenen, diese Form insbesondere des Algorithmusmanagement, konstruiert wird. Also mal ganz klassisch, da gibt es sowas wie ein Management, es gibt irgendeine Vorgabe, so und so soll das sein, dann wird es umgesetzt von Leuten, die das programmieren können, etc. In dieser Algorithmen dann schon oft ein bisschen weniger beachtet, werden Algorithmen auch in diesem algorithmischen Management oft kuratiert. Also es gibt sowas wie Data Janitors oder sowas, die irgendwie diese Algorithmen vermitteln, im Zweifelsfall auch ein bisschen als Human in the Loop agieren müssen, wenn irgendwas nicht ganz so läuft oder sowas. Und die müssen letztendlich auch angewendet werden. Also letztendlich gibt es ja auch irgendwie ein paar Nutzenden, die das letztendlich anwenden. Und da, das muss man in dem Kontext hier wahrscheinlich erzählt man niemandem was Neues, dass Technologie nicht objektiv ist. So auf allen diesen vier Ebenen kommen Interessen mit rein oder sowas, kommen auch Erfahrungen, Weltbilder der einzelnen Personen, die das machen, entsprechend mit rein. Und das ist auch eine alte Erkenntnis der Philosophie und der Techniksoziologie, dass Technik eben als solche eben nicht per se ein Ding ist, so, sondern auch immer von sozialen Prozessen abhängt. Und damit ist eben jetzt nicht diese krasse Version gemeint, die es auch teilweise gibt in den Sozialkonstruktivismus, dass quasi die materielle Welt in der Form nicht existiert oder sowas. Natürlich existiert die, aber der Fokus soll eben jetzt auch mal ein bisschen auf die sozialen Prozesse dabei gelegt werden. Und letztendlich quasi Technologie nie ganz fertig ist, nie ambivalent. Vor allem, es gibt auch nicht die eine Form. Es gibt auch viele Beispiele. Ein historisches Beispiel, dass das die Form, die wir heute kennen, wie das Fahrrad aussieht, der Fahrradrahmen oder sowas. Das ist überhaupt nichts, natürlich nichts Naturgegebenes, ist auch nichts, das sich evolutionär irgendwie so rausgemändelt hat und jetzt haben wir die perfekte Form. Da stecken ganz viele soziale Prozesse dahinter. Es gab früher lange diese, wo vorne ein größeres Rad hatte, hinten ein kleineres, gar nicht diese Extremform oder sowas. Dann gab es einen sozialen Diskurs darum und sowas, und die wurden als unsicher oder als unweiblich und lauter so Sachen. Und dann hat sich diese heutige Form, die weltweit verbreitet ist, des Fahrrads rausgebildet. So. Und seitdem wird an der auch nicht so viel dran rumgeschraubt. Das ist nur so ein Beispiel. Aber auch auf der Seite der Nutzer und der Nutzerin, der Anwendenden, gibt es eben lauter solche Sachen. Gibt es vor allem auch, ist dieser Begriff der interpretativen Flexibilität hier ein bisschen relevant. Das heißt, was es letztendlich meint, es gibt eben auch nicht die eine korrekte, determinierte Form, wie ich Technologie anwende. Klar, es gibt eine beabsichtigte, so, die ist auch oft ganz naheliegend oder so, aber ich kann ganz viel Technologie auch immer anders anwenden. Ich kann jede Technologie erstmal anders anwenden. Bei manchen geht es leichter und es ist naheliegender als bei manchen anderen oder sowas. Also ich kann mit einer Spülmaschine natürlich erstmal Sachen sauber machen, aber tatsächlich, sie finden, es gibt auch irgendwelche Kochbücher, wie ich mit einer Spülmaschine kochen kann oder so. Das ist jetzt nicht so naheliegend so. Aber es gibt zum Beispiel auch andere Beispiele, wenn man sich anguckt, als damals das Model T von Ford in den USA zuerst eingeführt wurde. Und irgendwann war das erst in urbanen Gegenden, immer auch in den ländlichen Gebieten. Da war das so, dass das am Anfang insbesondere auf Bauernhöfen in den USA nicht eingesetzt wurde für Mobilität, um von A nach B zu kommen, sondern das war quasi so eine mobile Antriebsquelle, die ich hatte, mit der ich auf einmal lauter Maschinen betreiben konnte oder vielleicht auch Strom erzeugen konnte oder sowas. Also genau so ein sehr, vielleicht ein plakatives Beispiel, wo Technologie anders genutzt wurde, als sie eigentlich geplant war. So. Jetzt haben wir natürlich bei Algorithmen haben wir genau diesen Punkt, die sind natürlich restriktiver. Das ist genau dieses Beispiel, ja, ich konnte bei dem Model T, ich konnte die Motorhaube aufmachen und konnte auch selber dran rumschrauben. Geht bei einem Algorithmus schlecht oder eigentlich fast gar nicht, weil ich habe diesen Zugang gar nicht. Trotz alledem ist aber genau der Punkt, es gibt eben keine Garantie dafür, dass die Algorithmen, dass die Anweisungen und die Entscheidung der Algorithmen, dass sie tatsächlich auch so ungefiltert umgesetzt werden. Das Entscheidende dafür aber erstmal, dass um mich quasi, wenn ich jetzt dann doch irgendwie einen Einblick in so, das irgendwie anwenden will oder so, oder vielleicht auch beeinflussen will, irgendeine Technologie, dann muss ich erstmal ein Bild davon haben. Ich muss ein Verständnis davon haben. Ungeachtet dessen, dass ich das jetzt studiert habe, dass es da eine Anweisung gibt, wie ich das zu machen habe, bilde ich mir das eben trotz alledem. Ich verstehe die Mechanismen in einer gewissen Art und Weise oder mache mir, ich habe Vermutungen darüber und es gibt auch schon einige Forschung darüber, wie das genau im, was für ein Verständnis die Leute darüber entwickeln, genau im Zusammenhang mit Algorithmen, zum Beispiel mit dem Facebook Newsfeed oder sowas. Also was erwarten die Leute? Wie erklären sie sich selber, dass sie diese News angezeigt werden? Also, es gibt ganz unterschiedliche Theorien, die Leute entwickeln. Facebook selber ist da so ein, gibt es ja nicht so ganz klar oder so. Da gibt es dann zum Beispiel irgendwie, das wird dann teilweise Algorithmic Gossip genannt, Folk Theories, Algorithmic Imaginaries, Heuristiken oder lauter so Interpretationen oder sowas, die es eben gibt. Und daran anschließend ist genau hier wäre ein bisschen der Punkt, dass die Rider eben genau sowas machen, dass sie quasi ein gewisses Wissen haben darüber, wie so Algorithmen funktionieren, so grob oder vielleicht auch nicht, aber sie haben so eine Vermutung, sie tauschen sich aus darüber, sie haben allgemein auch Einschätzungen darüber oder eine Idee davon, wie Technik funktioniert in unserer Welt oder wer Technik bestimmt oder sowas und das alles dann auch letztendlich sich darauf auswirkt, auf ihre Theorien etc., die sie dann entsprechend bilden. Und das ist eben genau das, was ich meinte, vorher schon kurz ein bisschen angesprochen habe, dass aus der Psychologie, wir hatten das eben auch schon in dem vorigen Vortrag so ein bisschen, in der Soziologie allgemein, dass Menschen eben kognitive Strukturen, sowas wie mentale Modelle entwickeln, um die Welt zu verstehen und dann letztendlich auch in ihr handeln zu können. Das ist auch in der Informatik ja bekannt. Es gibt ja auch sowas wie die Human-Computer Interactions oder sowas, wo es genau darum geht. So, okay, wie verstehen denn die Leute letztendlich die Algorithmen, die Technologie? Wo es dann vor allem darum geht, natürlich diese Nutzung, das Nutzerverhalten und das Nutzerinnenverhalten zu verstehen, letztendlich zu berücksichtigen, auch diese Interaktion zu optimieren. Und wie diese Rider dann oder diese Arbeiten dann zusammen mit Algorithmen ist eigentlich ein bisschen mehr so, weil sie ja nicht diesen vollen Einblick haben, vielleicht kennen sie von Claude Lévi-Strauss, ein Anthropologe, der damals den Begriff der Bricolage irgendwie geprägt hat oder quasi mehr genutzt hat. Und der Bricolage oder beziehungsweise der Bricoleur ist quasi so jemand wie ein Handwerker, dem steht nicht die ganze Welt zur Verfügung. Also ist nicht jemand, der irgendwie vielleicht am Schreibtisch sitzt oder sowas und der die ganzen Wörter seiner Sprache hat und damit jetzt einen Roman schreibt, sondern eher so jemand wie ein Handwerker, der ein Stück Holz hat, aber nur zwei Werkzeuge und dazu jetzt irgendein Teil erzeugen muss. Also er muss quasi mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, muss er etwas konstruieren. Und das so sind quasi dann tatsächlich auch Menschen im Umgang mit Algorithmen, oder jetzt eben diese entsprechenden Rider im Umgang mit dem algorithmischen Management, dass sie quasi mit dem, was sie da haben, das interpretieren sie strukturiert durch die Annahmen, die sie bereits schon haben und wenden es dann letztendlich an, auch auf ihre eigenen Handlungen. Die Frage ist, wie untersucht man sowas? ich halte das jetzt irgendwie ganz kurz, aber natürlich die Frage, ich kann jetzt irgendwie, ich kann in die Algorithmen tatsächlich nicht so gut reingucken, die werden mir auch nicht offengelegt, außerdem ich würde sie wahrscheinlich auch nicht verstehen und vielleicht auch den meisten bekannt, das ist noch nicht mal sicher, dass ich, wenn ich in den Quellcode gucke, dass ich dann tatsächlich verstehe, was letztendlich bei rauskommt, also weil vielleicht die Entscheidung so, insbesondere bei so Selbstlernen-Algorithmen. Das heißt, man kann natürlich, da ich habe haufenweise Interviews gemacht, man kann viel gucken, okay, wie verstehen die Leute das denn tatsächlich selber? Oder auch wie beschreiben die Manager das? Außerdem auch viel quasi so Selbstversuche. Ich habe viel ethnografisch gearbeitet, also oder anders gedrückt, ich habe eine Menge Pizzen ausgefahren in verschiedenen Städten. So. Und auch die Rider dabei beobachtet, die dabei begleitet, während sie das selber, diese Algorithmen oder damit gearbeitet haben. Außerdem noch eine Umfrage und außerdem auch noch Inhaltsanalysen. Jetzt, ich würde auf einen Aspekt insbesondere einzielen, der auch in dieser Arbeit sehr relevant ist, von den Ridern oder diesen Arbeitsprozessen und der auch in diesem Diskurs der Rider untereinander sehr relevant ist, nämlich genau dieser, wie funktionieren die Algorithmen, die die Aufträge verteilen, so, weil die einfach im Arbeitsalltag sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, die Frage, die sich die Rider auch immer wieder stellen, ist, wie entscheiden die Algorithmen eigentlich, wer welche Bestellung erhält? Und was ich da gemacht habe, war einerseits einige ethnografische A&B-Tests gemacht, das heißt einfach ein bisschen viel rumprobiert auf den verschiedenen Plattformen, als ich da gearbeitet habe, das hat einen Monat recht langsam gearbeitet, einen Monat sehr schnell gearbeitet, Aufträge angenommen, nicht ausgeführt oder sowas, lauter solche Sachen gemacht, um so ein bisschen gucken, okay, was passiert dann eigentlich. Außerdem aber auch ein bisschen das Glück gehabt und Manager erwischt, die mir ein bisschen die Algorithmen erklärt haben. Und da kam dann zum Beispiel, während ein Manager direkt sagte, ja, also so komplex sind die Algorithmen gar nicht, einfach ein dummer Algorithmus, einfach der nächste verfügbare Fahrer wird genommen. Das war so die erste Stufe der Algorithmen. Die wurden dann weiterentwickelt. Das heißt, die wurden dann so ein bisschen komplexer, die wurden dann so ein bisschen selbstlernender und letztendlich haben sie dann auch berücksichtigt, dass, okay, da ist vielleicht noch irgendein Rider, ist ganz nah, der hat noch eine Bestellung im Rucksack, die wird er aber gleich abgeben und dann ist er direkt neben dem Restaurant. Aber trotz alledem, so super komplex waren die jetzt nie. Und gleichzeitig hat auch ein anderer Manager, der direkt meinte, du kannst so viele Bestellungen ablehnen, wie du willst. Warum das relevant ist, darum komme ich dann mal dazu. Natürlich die Vermutung, dass es irgendwie eine Rolle spielen würde oder dadurch sanktioniert werden würde. Letztendlich ist das alles nicht der Fall. Erstmal, Fakt ist, die räumliche Nähe ist vollkommen entscheidend. Also es ist entscheidend darum, ob ich einen Auftrag kriege oder nicht, ist vor allem am wichtigsten die Variable, wie nah bin ich dem Restaurant, das diesen Auftrag eben hat. Das ist wichtig, das irgendwie zu wissen, okay, so funktionieren sie quasi objektiv, relativ objektiv. Das ist natürlich eine elegante Situation, dass ich jetzt von dieser Situation heraus dann irgendwie gucken kann, okay, wie nehmen die Rider das aber wahr, die das nicht wissen oder die das vermuten oder denen es vielleicht gesagt wird, aber die glauben das nicht oder sowas. Und da bin ich erstmal drauf gestoßen, dass, wie hier ein Rider schon beschreibt, das Understanding how this kind of job works means a lot of guessing. Also genau das für die Rider sind diese Algorithmen einfach eine Blackbox. Das wird ihnen nicht erläutert und manchmal wird es ein bisschen erläutert, aber das heißt noch lange nicht, dass sie das wirklich glauben. So. Was sie jetzt aber für Annahmen haben, dafür sind quasi so ein bisschen sowas wie technologische Rahmungen wichtig, also was sie für Annahmen von Technologie allgemein haben. Und da bin ich vor allem auf zwei gestoßen, dass sie einerseits annehmen, dass Algorithmen erstmal, wie gesagt, das vorher, was schon der eine Manager meinte, dass sie nicht so schlau sind, dass die vor allem irrational sind, dass sie einfach nicht so gut funktionieren. So. Das ist das, was dann viele auch beschreiben, in ihrer Lebenswelt, also einerseits in ihrer lebensweltlichen Erfahrung das schon rauserfahren oder sowas. Also wenn dann zum Beispiel einer in den Chat schreibt, Facebook zeigt mir auch Werbung für Winterreifen, obwohl ich kein Auto habe, warum sollen die Algorithmen von Foodora, einer der Plattformen, schlauer sein oder so. Oder wie hier jemand sagt, der Algorithmus ist dümmer, als wir eigentlich annehmen, das sieht man auch an dieser Logistik, die gar nicht klappt. Das ist einfach diese alltägliche Erfahrung, dass irgendwas nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren sollte oder wie Sie denken würden, dass es besser wäre. Zum Beispiel irgendwelche irrationalen Handlungen, dass die Algorithmen oder die App sagt, die Rider sollen jetzt über diese Brücke fahren, aber da ist halt gerade eine Baustelle, sie können nicht über die Brücke fahren oder sowas. Das ist diese eine Rahmung, die sie haben. Die andere und die noch weiter vorherrschende ist erstmal ein großes Misstrauen. So. Und auch hier ist auch wieder zum Beispiel sowas, die Lebenswelt ein zentraler Bezugspunkt. Wo dann auch jemand schreibt in einem Chat, wir sind doch eh ständig überwacht, ist ja nicht so, als könnten wir aus der Matrix aussteigen, Google nutzt unser Rumgegurke, um seine Routenplanung zu optimieren und weiß immer, wo ich bin und was ich mache und dieser Chat wird von WhatsApp ausgewertet, Deliveroo, eine der anderen Plattformen, ist da nicht anders und überwacht uns und zeichnet einfach alles während unserer Arbeit auf. Das heißt, viele haben tatsächlich die Annahme, dass alle Daten aufgezeichnet werden, so eine detaillierte Performance-Kontrolle gibt und im Zweifelsfall die Daten auch gegen die Arbeiten eingesetzt werden, so, um sie entsprechend zu sanktionieren oder so. Und eben auch entscheidend sind für die Verteilung der Aufträge. Und wie eben schon gesagt, das ist eigentlich nicht der Fall, so, zumindest in Deutschland, zumindest bei dem, was ich da untersucht habe. Und es zeigt sich letztendlich aber auch zum Beispiel in einer recht ausgeprägten Protestbereitschaft. Also die Unzufriedenheit in diesen Arbeitskontexten ist sehr hoch. Und wie gesagt, jetzt 86% von den Ridern, die ich befragt habe, von der Umfrage, sahen irgendeinen Anlass für Proteste. Und das sind schon sehr hohe Werte. Wenn man sich jetzt nochmal näher anguckt, was ziehen die denn daraus? Was schließen die denn für, was bilden, konstruieren die quasi für Theorien über die Algorithmen da? Und wie spiegelt sich das letztendlich wieder in den Praktiken wieder? Dann ist tatsächlich, dass viele Rider genau dieses, was die auch manchmal kommuniziert wird von den Plattformen, diese Theorie haben, ja, okay, die Nähe zum Restaurant ist der zentrale Faktor bei der Verteilung. Letztendlich verbunden mit dieser Irrationalität, ja, funktioniert halt oft nicht so oder so. Und dann, je genau einer sagt, okay, es gibt die Ansage, man soll in die Zonenmitte, also von so einer Lieferzone fahren. Und das ist nur so eine automatisierte Nachricht und oftmals ergibt es gar keinen Sinn. Erfahrene Fahrer wissen ungefähr, was zu welcher Zeit geht, welche Restaurants hoch frequentiert sind. Das sind nicht immer die in der Zonenmitte, also es ist manchmal sinniger, woanders hinzufahren. Und das heißt quasi, die App sagt den Ridern also, sie sollen sich in der Zonenmitte aufhalten und dahin fahren. Aber jetzt basierend auf dieser Annahme, dass die Nähe aber das Entscheidende sei, handeln sie dann quasi eigentlich entgegen dieser Vorgabe, weil sie meinen, so schneller Aufträge zu kriegen. Oder, und das ist jetzt eben das, was ich vorhin meinte, gab zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich untersucht habe, gab es sowohl Selbstständige bei diesen Plattformen, die quasi für jeden Auftrag bezahlt wurden, und es gab auch welche, die angestellt waren, die wurden für jede Stunde bezahlt. Und das macht jetzt einen zentralen Unterschied, und das sieht man nämlich dann auch, wie sie quasi diese Theorie, die sie haben, dann letztendlich auch anwenden und versuchen dann quasi so ihren Arbeitsalltag zu optimieren oder zumindest für sich erträglicher zu gestalten. Wenn ich selbstständig bin und quasi jeder Auftrag zählt, dann schreibt dir oder sagt dir jemand, wenn du gerade keine Order hast, kannst du bestimmen, dass du schneller eine kriegst, indem du dich in ein Restaurant durch dichte Zonen begibst. Also ist der Versuch, so möglichst viele Aufträge wie möglich zu erhalten. Was sogar so stark angewendet wurde, dass eine Zeit lang einige Rider so Fake-GPS-Apps benutzt haben. Und quasi, weil diese Apps funktionieren natürlich mit basieren auf dem GPS und quasi einen anderen GPS gesendet haben, sich woanders hingesetzt. Und sie sind quasi mit einer Lieferung ganz weit ans Stadtrand oder sowas geschickt worden, dachten, es dauert ewig, bis ich wieder reingefahren bin. Okay, Fake-GPS an, ich setze mich direkt neben das Restaurant, wo ich erwarte, dass da bald was passiert oder sowas. Und dann kriege ich schon einen Auftrag, während ich da wieder hinfahre. Das hatten wir bei den Selbstständigen. Und jetzt das Interessante, oder vielleicht auch naheliegend, dass wir bei den Angestellten, die stündlich bezahlt waren, haben wir genau das Gegenteil. So. Also, dass da in Chats dann regelmäßig immer kommuniziert wird und darüber geredet wird, ey, Leute, wo in der Lieferzone bekommt man denn keine Orders? Also wo kann man sich quasi, wo ist entweder, es ist relativ gut bekannt, wo Funklöcher sind von Handys so, dass man sich quasi rausreden kann, ja, ich war gerade, du weißt schon, da und da, da habt ihr keinen Empfang oder so. Oder, dass man weiß, okay, die Restaurants sind alle in der Zone oder sowas und die Zone ist aber so und so groß, wenn ich hier ganz an den Rand fahre oder sowas, dann bin ich möglichst weit weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Auftrag kriege, erstmal kriegen alle anderen einen Auftrag. Oder, ich setze mich eben mitten in die Mitte, nutze das Fake-GPS und setze mich aber ganz an den Rand, also mein GPS-Signal zum Beispiel. Das heißt, genau diese Annahme darüber, wie die Algorithmen funktionieren, die Theorie dazu aufgestellt und letztendlich entsprechend gehandelt. So. Das ist jetzt quasi diese Annahme der Irrationalität. Ein bisschen anders läuft es, und was sehr, sehr viele haben, dieses große Misstrauen gegenüber. Das heißt, die Fahrer bezweifeln also, dass dass der Geostandort, die räumliche Nähe, die primäre Relevanz wäre. Und dann gibt es ganz viele Annahmen, dass Autos bevorzugt werden vor Fahrrädern, dass man die Geschwindigkeit beeinflusst, die Anzahl der Orders in beide Richtungen. Also wenn man schnell fährt, kriegt man ganz viele oder lauter solche Sachen. Oder auch, dass die Entfernung der Aufträge, die man kriegt oder sowas. Auch, dass eine schlechte Leistung oder dass, wenn man protestiert, sich irgendwie beschwert, dass man dann weniger Aufträge oder mehr Aufträge, je nachdem, es gibt alles so in etwa. Und letztendlich, wie schon gesagt, das ist nicht korrekt. So, es wird einfach so nicht gemacht. So. Und jetzt ist der Punkt, jetzt ein klassisches recht basales soziologisches Theorem, das Thomas-Theorem, if min defined situation is real, they are real in their consequences. Also das, was die Menschen annehmen, das wahr ist, das leitet sie entsprechend an. Also wenn sie können einem Kind erzählen, wenn ein Kind erzählt, es glaubt, dass Monster unterm Bett sind, dann können sie sagen, ja, da sind aber keine, dann hilft es dem Kind nicht notwendigerweise, dass es dann keine Angst hat oder sowas. Die Angst ist trotz alledem noch da, und dadurch, dass sie für das Kind da ist, ist sie auch immer noch real. Dementsprechend, das heißt, die ist vielleicht nicht korrekt, die Annahme, aber sie nehmen das an und dementsprechend handeln sie auch so. Deswegen auch die Annahme hier, oder was dann einige Rider äußern, vielleicht haben die einen Special-Algorithmus für unliebsame Rider, alles ist möglich, wer weiß. Und es ist auch eben so, dass diese Einflussfaktoren ständig sehr intensiv diskutiert werden. Man meint auch diese Beispiele, mehrere Rider sitzen zusammen, sitzen fünf oder so, weil es gerade keine Aufträge, und dann kommt ein Auftrag, aber eigentlich sitzen ja alle zusammen. Okay, wer kriegt jetzt diesen Auftrag? So. natürlich entstehen dann irgendwelche Vermutungen, dass die Person, die hat das letzte Mal irgendwie hier, weiß nicht, die ist schneller oder sonst was, deswegen kriegt die den Auftrag. Diese ganzen Vermutungen gibt es dann natürlich durchaus und auf Basis dessen sie dann irgendwie entsprechend teilweise handeln. Und dazu kommt dann noch ein anderer Aspekt, den ich dann auf jeden Fall noch hinweisen will, ist hier in einem bisschen längeren Zitat, die einer beschreibt, they say to you on the app that your choice of accepting can go against your performance statistics. When you get the message of a pending order and you choose to accept it or not, it has a little phrase written over the cancel button. I would not say I reject every order, you know, maybe I reject one out of four or three, but maybe when you sit there and reject and reject and reject, then it could probably be like, okay, something could happen to you. So, und was der Writer jetzt hier beschreibt, ist, es gab tatsächlich in der App, gab es so eine Order Acceptance Rate, die da immer stand. Und die war aber ohne Wert. Also da stand Order Acceptance Rate, aber da stand dann kein Wert. So. Und jetzt haben sich alle immer gefragt, okay, was soll das? So, es wurde nie richtig aufgeklärt. Und irgendwann hat es mir ein Management erklärt, natürlich diese Plattform, die machen natürlich eine App für alle Länder. Weil die sind ja nicht nur in Deutschland tätig oder so. Und das heißt, das war einfach eine relevante Information, diese Order Acceptance Rate, die wurden in manchen anderen Ländern eingesetzt. In Deutschland hat die nie eine Rolle gespielt. Aber die haben die nicht rausgenommen. Die haben nicht für Deutschland eine extra eigene App geschrieben oder so. Das heißt, das stand da immer und alle hatten die Vermutung, okay, offensichtlich wird diese Information erhoben. Offensichtlich spielt es eine Rolle. Ohne zu wissen, dass es aber keine Rolle spielt. Was es letztendlich aber zeigt, ist, dass es quasi sowas wie dann dadurch so ein, es gibt eine quasi diese Information wird zurückgehalten, ich würde noch nicht mal notwendigerweise bewusst oder sowas, aber sie ist einfach intransparent. Und dadurch gibt es so diesen vorauseilenden Gehorsam. Also die Leute annehmen, dass das wie quasi berücksichtigt wird und sie deswegen dann entsprechend vorsichtig fahren oder sonst was oder sich eben nicht jede Order ablehnen, lauter solche Sachen. Und letztendlich das auch entsprechend zum Fazit. Wollte nur ein bisschen stark machen, diese Perspektive, dass Algorithmen quasi ontogenetisch, also sich auch nicht per se so existieren, sondern sich auch immer mitentwickeln und auch gewissermaßen konstruiert sind. Also man muss es nicht überstrapazieren, aber dass diese Perspektive auf jeden Fall auch eine Rolle spielt. Und jetzt nur ganz kurz aus so einer soziologischen Perspektive auch Interaktion mit Algorithmen, sowas. Der Begriff wäre doppelte Kontingenz. Was jetzt endlich meint, dass quasi die Algorithmen handeln natürlich auf der Basis von ihren Codes und den Daten, die sie haben und haben auch, da sind auch Annahmen über die Handlung der Rider mit eingeschrieben oder sowas und letztendlich handeln die Rider genauso. So. Die handeln genauso, haben Annahmen darüber, wie die Algorithmen funktionieren, wenden das an und antizipieren auch irgendwelche Abweichungen und sowas. Und da aber jetzt nochmal der wichtige Punkt ist, dass es keine Symmetrie hier zwischen, also es schon besteht weiterhin eine ernsthafte Asymmetrie, auf jeden Fall zwischen den verschiedenen Seiten, dass natürlich die Algorithmen und letztendlich auch das Management auf jeden Fall Handlungsfreiheiten der Arbeitenden deutlich einschränkt. Aber trotz alledem da auch immer noch Möglichkeiten, auch Handlungsmöglichkeiten teilweise entstehen für die Beschäftigten. Dann ist eben auch vor allem eben so ein Wechselspiel gibt zwischen diesen technologischen Rahmungen, diesen Theorien, die Rainer entwickeln und den Praktiken. Also es gibt unterschiedliche Erfahrungen, die man quasi individuell vielleicht gemacht hat, wie man deswegen auf die Algorithmen reagiert oder was für Theorien man entwickelt und eben auch das letztendlich anwendet. Und eigentlich vor allem der letzte Punkt jetzt nochmal zentral machen. Ich habe das Thema Blackbox-Kontrolle genannt, das eben genau das, was ich zum Schluss nochmal gezeigt hat. Es ist nicht notwendigerweise immer das algorithmische Management per se als solches, das direkt so funktioniert und direkt so die Arbeitsprozesse kontrolliert. Es ist vor allem auch die Intransparenz. Die Intransparenz und die daraus hervorgehen quasi das vorauseilende Gehorsam, diese Vermutung, dass oder was wäre denn wenn und dass es eine Rolle spielen könnte. So. Und dass sie auf jeden Fall eine große Rolle spielt dafür, wie quasi Arbeitsprozesse kontrolliert werden. Und der interessante Punkt, oder den ich nicht leicht zu beantworten, ist, inwieweit das jetzt beabsichtigt ist. In vielen Fällen ist es nämlich gar nicht beabsichtigt, aber das ist trotz alledem natürlich für die Plattform ein wertvoller Nebeneffekt, den sie, also zum Beispiel diese Order Acceptance Rate, das ist schon klar, das haben die nie gelöst. Die wussten schon, dass es darüber spekuliert wird, aber warum sollten sie das auflösen? So, die haben sich darum einfach nicht gekümmert. So. Und dass es einfach auch eine zentrale Rolle spielt, wenn man sich quasi anguckt, wie algorithmisches Management funktioniert. Und damit vielen Dank.
Magst du vielleicht für mich nochmal kurz ontogenetisch ausführen, was es bedeutet in Bezug auf Algorithmen?
Ja. Letztendlich. letztendlich meine ich damit genau, dass Algorithmen quasi nicht als so ein objektives Ding sind, sondern letztendlich sie auch quasi sich immer mitentwickeln, quasi letztendlich in der Praxis tatsächlich erst entwickeln. Also klar, natürlich sind die irgendwo ein Ding, natürlich sind die irgendwo geschrieben, aber das heißt nicht, dass das, was da drin steht, sich tatsächlich in der Praxis genauso widerspiegelt. Es geht um das Zusammenspiel zwischen den Algorithmen und den Leuten, die letztendlich umsetzen müssen. Und das muss man natürlich auch nochmal für jedes Feld spezifisch angucken. Also ich habe jetzt zum Beispiel spezifisch einen Arbeitsalgorithmen, den ich mir angeguckt habe. Das ist nochmal anders in einem anderen Feld. Das ist nochmal anders, wenn ich mir Konsumalgorithmen oder die Algorithmen von Amazon oder Facebook angucke. Aber auch da spielt es gewissermaßen einen Teil der Rolle.
Danke. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Aus dem Pad war jetzt gerade nichts zu finden.
Ja, ich würde mit meiner Frage genau da nämlich anschließen wollen, die Frage nach dem, nach den jeweiligen konkreten Situationen. Und zwar würde ich ganz grundsätzlich erstmal das, was du jetzt für die Rider sozusagen ethnografisch, soziologisch beobachtet hast, auch für andere Bereiche durchaus ähnlich bestätigen, also beispielsweise wie Instagrammer und Instagrammerinnen versuchen, mit dem Instagram-Algorithmus umzugehen, ist genau das und dieses Algorithmic Gossiping fand ich da einen wunderschönen Begriff, wo ich als Historiker quellenkritisch ein Problem mit habe, was mir auch mal selber vorgeworfen wurde, ist dieser Management-Bias. Also in deiner Forschung, zumindest wie du es jetzt dargestellt hast, scheinst du relativ stark auf die Aussagen des Managements über die Algorithmen zu vertrauen. Und die Frage ist, das doch nochmal kritisch zu hinterfragen. Und du hast jetzt gerade nochmal argumentiert, ja, es bringt und es würde uns nichts bringen, den Algorithmus sich anzugucken, selbst wenn wir ihn hätten. Und ich glaube, dass da Sozial- und Geisteswissenschaften noch mal viel stärker mit InformatikerInnen zusammenarbeiten muss, wenn wir solche Probleme haben, dass wir algorithmische Tools einsetzen können, um Algorithmen zu verstehen. Das wäre zwei Punkte, die ich da wichtig finde, um eben diese Quellenkritik möglich zu machen und nicht auf die Aussagen rein des Managements. Ich möchte nicht sagen, dass die lügen, aber ich möchte sagen, dass die Aussagen von denen definitiv geframed sind über die eigenen Algorithmen. Ich glaube, da ist eine Quellenkritik ganz wichtig.
Mhm. Also direkt dazu tatsächlich, das ist ein relevanter Punkt. Die Ironie ist gerade ein bisschen, dass eigentlich ist bei uns in der Arbeitssoziologie, haben wir das Problem immer andersrum. Also der Problem ist, wir haben eigentlich immer einen Arbeitsbias. So. Das Problem ist, dass erstens Management so oft nicht betrachtet wird und zweitens man in der Regel keinen Zugang hat. So. Also sagen wir es mal so, wenn man mit arbeitssoziologisch kommt, dann ist es oftmals nicht das Management, das sagt, ja klar, hier reden Sie mit mir oder sowas. Oder wenn, dann muss man genau das sehr stark berücksichtigen, dass da natürlich auch immer ein bisschen Window-Dressing betrieben wird, teilweise bewusst oder unbewusst. So. Ich habe das hier stark hervorgehoben, weil es ein bisschen eine glückliche Situation war, dass ich überhaupt den Einblick gekriegt habe. Einerseits ist es natürlich aber gleichzeitig vor allem, also sowohl die Forschungsstrategie war gleichzeitig genau auch ethnografisch zu arbeiten, sich es auch so anzugucken. Aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dass erstens muss man dem kritisch gegenüberstehen, gleichzeitig auch die Frage, okay, wie viel Einblick haben die denn in die Algorithmen? Also reproduziere ich, es gibt ja auch noch einen eigenen Diskurs unter den Managern oder sowas. Und ich meine, nicht jeder Manager wird da irgendwie einen Einblick in die Algorithmen haben oder sie verstehen oder sowas. Und reproduziert man quasi deren Diskurs über die Algorithmen. Also so verschränken sich dann quasi ganz verschiedene Diskursebenen darüber, wie könnte der Algorithmus funktionieren. Das kann man auch durchaus nochmal kritisch reflektieren. Und letztendlich auch die Frage, okay, wer weiß überhaupt, wie funktioniert er? Weiß überhaupt noch irgendjemand in diesem Unternehmen, wie er richtig funktioniert? Und wie viele sind es oder sowas? Natürlich weiß es irgendwer. Aber trotz alledem ist es ein super interessanter Aspekt und da würde ich auf jeden Fall recht geben, dass es sich lohnen würde, da enger, auf vor allem interdisziplinär noch zusammenzuarbeiten. Natürlich allgemein, wenn man sich jetzt diese Plattform anguckt, das sind auf jeden Fall nicht die, die einen Zugang zu den Algorithmen geben. So. Das ist ein zentrales Problem, wo das auf jeden Fall an eine Grenze stößt. So. Also deswegen auch, das Gute ist nochmal, dass man darauf hinweist, das ist eine Annäherung daran, wie sie vielleicht tatsächlich funktionieren und das gegenüberstellen mit dem, was die anderen Annahmen sind von anderen Seiten. Klar, letztendlich sind das aber auch wir, das ist Sozialforschung, letztendlich, was wir da immer machen, wir reproduzieren auf jeden Fall auch immer, meistens vermittelt durch die Aussagen der Menschen, meistens mit Interviews, das ist eigentlich unser primäre Instrument. Aber natürlich jetzt das Einzige, was ich auch noch zusätzlich mache, ist dieses ethnografische Arbeiten, was aber natürlich auch verzerrt sein kann, da kann euch auch ein entsprechender Bias drin sein oder so.
Vielleicht gerade dazu noch, du hast vorhin schon angedeutet, dass sozusagen mentale Modelle benötigt werden. Ah, da war eine Wortmeldung. Also, kannst du da noch was dazu sagen? Also inwiefern und wofür? Und vielleicht zu der vorigen Frage, der Unterschied zwischen Entwicklung, also sozusagen die Frage, ob man, wenn man in den Code reinguckt, weiß, was passiert. Der Code ist ja das eine und die Zustände, die möglich sind, ist immer das andere. Also sagen, man kann vom Code aus nicht immer unbedingt wissen, was alles für mögliche Ausgangspunkte zusammenspielen. Aber vor dem Hintergrund spielen die mentale Modelle natürlich auch in der Entwicklung eine Rolle, ein Stück weit, dass sozusagen in der Entwicklung ja drüber nachgedacht werden muss, was es überhaupt für mögliche Konstellationen gibt, für mögliche Koinzidenzen. Und kannst du was zu den mentalen Modellen sagen auch?
Meinst du jetzt allgemein oder so, auf welcher Seite der mentalen Modelle?
Na, vielleicht, also spezifisch inwiefern, also in diesem Zusammenhang, die so wichtig sind oder
also allgemein ist erstmal, das ist so eine mentale Modelle, es gibt da ganz unterschiedliche Bezeichnungen für, aber irgendwelche kognitiven Strukturen ist quasi wie so eine basale Annahme aus der Psychologie, auch aus der Soziologie oder sonst was, dass jeder Mensch das so hat. Wir hatten ja vorher eben so ein bisschen, wie funktioniert ein Gehirn oder sowas und das eben weniger neurologisch, sondern mehr auf einer anderen Ebene oder sonst was, aber dass auf jeden Fall alle, dass es notwendig ist, um Welt zu verstehen, der Welt einen Sinn zu geben, in der Welt handeln zu können, hat jeder in irgendeiner Form mentale Modelle davon, wie etwas passiert. So, das basiert auf einer Erfahrung auch, dass ich weiß, wenn ich das jetzt hier anstoße, das wird runterfallen. So, auf jeden Fall. So, das ist genau, da steckt auch so ein mentales Modell mit drin. Das wird natürlich entsprechend komplexer, wenn ich mir das jetzt mit Technik angucke. Aber das heißt, das Interessante für uns ist jetzt natürlich aus einer Sozialforschungsperspektive, dass quasi jeder so ein mentales Modell hat, auch in dem oder notwendigerweise in dem Modell, wo, in dem Moment, wo er mit Technologie interagiert. So, auch wenn ich gar keine Ahnung davon habe. So. Trotz alledem muss ich wissen, dass darauf basierend auf meinen Erfahrungen, dass wenn ich mich ins Auto setze, dass wenn ich dieses Pedal drücke oder sowas, dass dann irgendwas passiert. Ich kann das auch nicht jedes Mal neu herausfinden, das wäre schlecht. So. Natürlich ist genau, das ist auch ein interessanter Punkt, da gibt es ja auch interessante Forschung zu, was, also jetzt, wenn man sich die verschiedenen Ebenen von der Konstruktion von Algorithmen anguckt, was fließt da, also was zum Beispiel, was haben Programmierer und Programmiererinnen für mentale Modelle und wie fließen die möglicherweise in die Konstruktion von Algorithmen mit ein? Da gibt es ja auch zahlreiche Forschungen zu und so.
Ja, wir haben zwei Fragen hier noch. Aber ich habe hier noch zwei Minuten. Wollen wir die zwei Fragen kurz zusammen, ganz kurze?
Ich fürchte, meinen Sie es nicht ganz kurz. Also, ich bin unter anderem wegen Ihres Vortrags hierher gekommen, schon jetzt. Also heute Abend wäre ich ja gebraucht. Und ich bin ja Informatikerin, also in der Softwaretechnik. Und es ist eben bezeichnend, dass ich mir unter Ihrem Titel etwas ganz anderes vorgestellt habe, weil Sie gingen nicht, es hat geheißen, soziale Konstruktion von Algorithmen. Und ich habe mir natürlich vorgestellt, wie bei der Entwicklung von Algorithmen Werte oder Interessen eingehen und wie man Entwicklungsprozesse gestalten könnte, um wertegeleitet Algorithmen so oder so zu haben. Während Sie natürlich, Sie sind Sozialwissenschaftler und für Sie sind Algorithmen fertig und Sie haben eigentlich genau das gemacht, was Sie kritisiert haben. Sie haben nämlich den Algorithmus verdinglicht, ja, da war diese Algorithmen-Dinge und die gibt's in der Praxis, die sind da, ontogenetisch und alles. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und mein Interesse war eigentlich früher immer, wie können diese beiden Perspektiven auf Technik zusammengebracht werden? Also die Entwicklungsperspektive und die Nutzungsperspektive. Und ich würde mich freuen, wenn das aufgegriffen würde und eben auch bei der sozialen Konstruktion von Algorithmen aus beiden Blickwinkeln gesehen würde.
Also ich glaube, ich müsste genau das, was ich gerade meinte. Das ist genau einfach auf einer anderen Ebene quasi der Konstruktion, wo das genau ansetzen würde. Und ich würde sagen, dazu haben wir auf jeden Fall auch einiges. Und dazu gibt es tatsächlich auch einiges in der Sozialforschung oder so. Und da wäre es, glaube ich, tatsächlich auch weiterhin notwendiger, dass da mehr irgendwie miteinander gesprochen wird und so weiter. Und das ist ein super relevanter Fakt. Ich würde tatsächlich hier ein bisschen den Schwerpunkt auf was anderes legen. Das hat auch damit zu tun, dass es da auch schwierig, zumindest in dem, ich habe das auch versucht, in dem Fall ist der Zugang tatsächlich zu dieser Ebene, die Sie angesprochen haben, nicht möglich war. So. Aber tatsächlich ist der genauso relevant. Ist aber quasi eine andere Konstruktionsebene. Ja. Okay.
In diesem Sinne, vielen Dank nochmal für den Kommentar, der ja auch auf die Auseinandersetzung und Diskussion hier hindeutet, die wir hier auch im Pfiff immer wieder angehen, wie man diese verschiedenen Perspektiven verheiratet. Zum Dank darf ich dir noch hier ein kleines Präsent überreichen. Und ich bedanke mich nochmal und übergebe.